freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Udo, und wir werden ganz viel Spaß haben. Herzlich willkommen, Udo Gast. Udo, als Unternehmer lebst du Verantwortung. Verantwortung für Mitarbeiter, Verantwortung fürs Geschäft, Verantwortung für die Zukunft. Und als Coach und rufst du auch dazu auf und trainierst es auch, hast sogar ein Buch darüber geschrieben. Und dabei geht es dir aber auch nicht nur um die Verantwortung im Business, also als Unternehmenslenker und Führer, sondern auch um die eigene Verantwortung, um die persönliche Verantwortung. Fangen wir mal damit an. Warum spielt Verantwortung so eine riesengroße Rolle für dich und in deinem Leben?
Ja, funktioniert es jetzt?
Ja,
wunderbar.
Auch eine Männerstimme.
Genau. Und seht ihr, das ist schon das erste Beispiel für Verantwortung. Ich habe diese beiden Mikrofone mitgebracht und habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass das eine nicht funktioniert. Also musst du dich einmischen, musst Verantwortung dafür übernehmen, nicht andere das überlassen, sondern wenn ich das mitbringe, bin ich dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Und es funktioniert offensichtlich.
Also, ich bin Journalist, ne? Ich lasse dich nicht raus, du hast meine Fragen nicht beantwortet.
Ja, natürlich, das habe ich von Lindner gelernt. Man kann also stundenlang reden, ohne dass man auf das Thema des Fragenden eingeht, sondern das machen wir natürlich nicht. Aber Achim und ich kennen uns ja schon ein bisschen länger und Achim und ich wissen uns zu nehmen und ich bin gespannt, was dabei rauskommt bei diesem Bock. Verantwortung ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, es fängt schon ganz, ganz klein an und leider erlebe ich es immer mehr, dass Eltern meinen, nee, die sollen keine Verantwortung übernehmen. Das brauchen die nicht. Ich bin doch da. Ich bin die Mama. Ich bringe die Kinder zur Schule. Ich mache alles für die Kinder. Und die Frage ist für mich immer, warum übernehmen Menschen keine Verantwortung? Und dafür gibt es eigentlich für mich drei Gründe. Der eine Grund ist der, den ich gerade genannt habe, die Helikoptereltern. Das hat Alfred Adler schon vor vielen Jahren beschrieben. Die lassen die Kinder einfach nicht los. Und wie soll ein Kind Verantwortung lernen, wenn es keine Verantwortung übernehmen darf? Das ist das eine, das nicht funktioniert. Das zweite sind die, wo die sagen, du bist zu doof. Du kannst das nicht. Das geht nicht. Das funktioniert. Nee, du kannst nicht singen. Kett hat das gesagt. Du kannst einfach nicht singen. Ach du meine Güte. Dann übernehme ich natürlich auch keine Verantwortung. Und das Dritte, das vielleicht nicht so häufig ist, mir aber auch schon passiert ist, du hast Verantwortung übernommen für irgendetwas, bist gescheitert. Bist gnadenlos abgegangen, hast einen Fehler gemacht, hast gemeint, um Gottes Willen, nie wieder. Und deswegen übernehmen Menschen manchmal keine Verantwortung. Und leider ist es im Moment das, was ich beobachte, die anderen sind immer schuld. Und wir wissen ja, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht.
Genau, richtig. Aber ganz kurz zur Ergänzung, kennst du die Steigerung von Helikoptereltern? Da gibt es auch eine Steigerung.
Ja, das müssen wahrscheinlich die schon im Raketenstart sein. Aber ich bin gespannt.
Das sind die Rasenmähereltern. Die mähen alles vor den Kindern platt, damit sie ja auf keine Hindernisse stoßen. Das sind die in ihrem Leben. Das sind die Rasenmähereltern, genau.
Habe ich wieder was gelernt.
Genau, also das ist die Verantwortung zu übernehmen, heißt ja auch für etwas verantwortlich zu sein, was nicht funktioniert. Wir haben keine Kultur des Scheiterns in Deutschland. Das beste Beispiel kennt jeder, das ist nicht von mir. Wenn du in Amerika ein Unternehmen aufbaust und scheiterst, sagen die alle, super, hast du was gelernt, fang nochmal an. Lern was draus, mach nochmal. Wenn du hier in Deutschland mal Insolvenz angemeldet hast oder irgendwas an die Wand gefahren hast, was bist du denn für ein Versager? Das ist einfach eine andere Herangehensweise. Nicht alle. Wir reden nie über 100%, aber wir reden über eine Grundstimmung, die wir im Gespräch mit Katja auch schon hatten, über eine bestimmte Grundstimmung, wie man mit sich selbst und seinem Leben umgeht. Aber ich meinte das auch, oder ich möchte auch nochmal in den persönlichen Bereich gehen. Woher kommt... Und ich versuche, dich auszubremsen, wenn du mir schon zu weit ausholst und das Gespräch vielleicht schon vorwegnimmst. Woher kommt diese Affinität zur Verantwortung? Wenn du in die Rückschau gehst, wo liegt die für dich?
Ich gehe mal ein bisschen in die Rückschau. Also es fing damit an, als ich Bruder wurde. 10 Jahre, 11 Jahre, da waren auf einmal zwei Schwestern und meine Eltern waren sehr stark engagiert. Die hatten so eine kleine Gaststätte nebenbei. Mein Vater war beruflich sehr stark engagiert, wurde nachher Betriebsleiter bei einem Coca-Cola-Betrieb. Und da blieb für diese Kinder, für die Schwestern so wenig Zeit. Da musste ich dann schon mal aufpassen, also die Verantwortung dafür so ein bisschen übernehmen. Und es ging dann weiter. Ich habe mich sehr stark in der Kirchengemeinde engagiert seinerzeit. Das war toll. Also da haben wir gesungen, da haben wir gemacht, Bibelstunden und Ähnliches. Und ich glaube, ich war der jüngste, ich vermute mal der jüngste Kindergottesdienstleiter in Niedersachsen mit 15 Jahren. Stell dir das mal vor, weil die hatten keinen in der kleinen Gemeinde Altgarge. Sagt Udo, dir trauen wir das zu, machst du das? Ich habe gesagt, natürlich, ja, mache ich gerne. Also mit 15 und dann ging es weiter mit Jugendgruppenarbeit. Und das Thema Verantwortung war immer, das floss immer mit ein und später beim Rettungsdienst und ähnlichen Dingen, sodass ich dachte, naja, also klar, wenn ich was erreichen will im Leben, dann frage ich nicht andere, sondern erst mal frage ich mich, was kann ich dafür tun, um etwas zu erreichen?
Schon wieder eine Gemeinsamkeit entdeckt, die wir bisher noch nicht wussten. Ich habe mit 15 das erste Mal in meinem Sportverein, in dem ich damals sehr viel Sport gemacht habe, die jährliche Sportschau moderieren müssen, weil alle anderen Moderatoren ausgefallen waren und kein anderer sich traute, und habe dann vor 250 Leuten 5 Stunden durchs Programm geführt und habe eine halbe Stunde vorher davon erfahren. Aber ich habe es hingekriegt. Daraus ist jetzt nicht so eine Verantwortung geworden. Das war einfach nur, ich hatte auch Spaß dran. Es hat einfach Spaß gemacht. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Ich fand das total sympathisch. Wie vieles an dir fand ich dieses aber besonders sympathisch, als du im Vorgespräch zu mir gesagt hast, Verantwortung heißt für mich auch, zu schauen, wie ich mich anderen Menschen gegenüber benehme. Also was ich denen auch zur Verfügung stelle, von mir persönlich. Und du hast noch ein schönes Beispiel aus deiner Jugend gebracht. Und jetzt darfst du wirklich ein bisschen in die persönliche Kiste eintauchen. Du hast mir gesagt, ich habe als Jugendlicher und als junger Mann immer zu früh "Ich liebe dich" gesagt. Ja. Eigentlich finden Frauen das ja ganz toll, wenn man das sagt. Ne? Aber wenn du nicht darauf vorbereitet bist, so mitten in der Disco und irgendwie...
Soll ich die Story erzählen?
Ist das vielleicht ein bisschen doof. Ne? Aber da holst du uns jetzt ja mal ab, was das für dich bedeutet.
Ja, jetzt will ich euch die Story erzählen. Also ich war in der Schule auch schon immer so ein bisschen... Nicht Schulsprecher, Klassensprecher und Ähnliches. Und nun muss man wissen, ich bin an einem so altsprachlichen Gymnasium ein bisschen aufgewachsen. Das war ein reines Jungs-Gymnasium. Jetzt stellt euch das mal vor, ein reines Jungs-Gymnasium, wie langweilig ist das? Also nur Jungs unterhalten sich, was ist blöd. Wir hatten ein Mädchen in der Klasse über uns, Katja hieß die, und ich habe gedacht, die arme Katja, die hat nur mit Jungs zu tun. Und was haben wir natürlich gemacht? Wir haben Klassenfete gefeiert. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Wir haben Klassenfete gefeiert. Und ich habe natürlich dafür gesorgt, dass wir nicht unter uns Jungs alleine feiern. Das wäre ja blöd gewesen, oder? Sondern ich habe gedacht, wir brauchen eine Mädchenklasse. Wir hatten eine sogenannte Wilhelm-Rabe-Schule. Das war ein Mädchengymnasium. Und natürlich habe ich eine Klasse unter uns eingeladen. Das ist ja logisch, weil die Mädchen sind weiter und das ging nicht anders. So, und ich hatte dort ein Mädchen, mit dem bin ich jeden Tag gefahren im Zug. Oh, die fand ich so toll. Und die habe ich natürlich angesprochen und gesagt, Mensch, eure Klasse und so, ja, wir kommen. Und die, auf die hatte ich mich so fixiert. Also ich war Feuer und Flamme, und dann haben wir auch im Jugendkeller gab es Musik und da gesagt, mach mal einen langsamen Song jetzt. Naja, das war noch, wir haben getanzt miteinander. Ich war so fantasievoll, dass ich dann einfach so mitten im Tanz sagte, ich liebe dich. Okay. Es hat 20 oder 30 Sekunden gedauert, da sagte sie, wollen wir aufhören zu tanzen? Und da wusste ich, das war zu früh.
Merkwürdig. Peinliches Schweigen, genau. Also vielen Dank für diese grandiose Einleitung. Für das, was jetzt kommt, nämlich Udo hat natürlich auch seine 4 Lebenslieder mitgebracht, seine Songs of His Life, also nicht ganz das U, aber ein H in diesem Fall. Und der sagt genau das aus, worüber du gerade gesprochen hast, fast wortwörtlich. Es ist nämlich something stupid. Und das singt uns jetzt unsere tolle Sunday Soul Talk Band. Viel Spaß. Mhm. Ich hab's vergessen. Er drohte und jetzt kommt's.
Macht's nicht.
Ich hatte irgendwie das letzte Lied im Kopf, aber das ist es nicht. Es ist das erste. Wir schaffen das. Hatten wir heute schon. Wir schaffen das. Ganz kurz vor Robbie Williams und Nicole Kidman, oder? Da war mal ein Loch in der Moderation. Ich hatte wirklich gedacht, das wäre das letzte Lied. Da habe ich mir falsch aufgeschrieben. Also sehr schön, vielen Dank. Auch hier war ein Mutsprung sozusagen, weil normalerweise singt er nicht, sondern spielt Saxophon. Insofern auch hier ein Mutsprung. Vielen Dank dafür, dass du den heute Abend hier gemacht hast. Und vielen Dank für die Band, dass ihr das auch mitgemacht habt. Du hast es eben schon anklingen lassen. Bleiben wir mal ganz kurz, kommen wir vom Privaten ins Berufliche, dein Werdegang, der dich ja auch zu dem gemacht hat, was du heute bist. Du hast als Rettungssanitäter deinen beruflichen Weg begonnen, sozusagen, um es so zu formulieren. Und ich fasse das einfach mal so zusammen. Trotz Blaulicht und Adrenalin wurde dir das irgendwann zu langweilig. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ne? Also, und auch da ist ja ein sehr verantwortungsvoller Job, weil entweder du kriegst den Menschen gerettet oder du kriegst ihn nicht gerettet. Und dann loslassen, wenn du es nicht schaffst, ist halt auch eine echte Herausforderung, Verantwortung sich selber gegenüber. Erzähl uns doch bitte mal aus dieser Zeit, was dich dort am meisten geprägt hat, was das für dich auch hier wieder in der Rückschau für dich bedeutet und warum du nach diesem Meer gesucht hast.
Das fängt damit an, dass ich irgendwann hatte gerade meinen Führerschein, auf einen Unfall zukam. Ein Motorradfahrer war verunglückt und ich wusste nicht, wie kann ich dem jetzt helfen. Das war glücklicherweise nicht so schlimm. Und dann habe ich gedacht, also das geht nicht. Beim nächsten Mal musst du wissen, was du zu tun hast. Und dann habe ich, das passt ja auch irgendwie zur Verantwortung, gesagt, ich muss einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Und das war beim ASB, beim Arbeiter-Samariter-Bund. Das hat mir so gefallen, habe ich gesagt, da mache ich mehr. Und irgendwann kam ich auf die Idee, oh, Medizin studieren, das wär's doch. Medizin studieren, das ist cool, das machst du. So. Nun war mein Abitur nicht so hervorragend, weil ich auch immer nicht der Fleißigste war. Mit 2,6 ist es schwierig, Medizin zu studieren, nicht unmöglich. Aber inzwischen geht man dann aufs Rentenalter zu, bis die Warteliste abgearbeitet ist. Das ist es dann einfach nicht. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache aber meinen Zivildienst beim ASB, hat dann meinen Rettungssanitäter gemacht. Und da ich mich immer wieder beworben hatte und die Uni gesagt hat, es ist eine zentrale Vergabestelle, naja, ein bisschen warten wäre noch, habe ich gedacht, machst du Krankenpfleger. Und dann habe ich Krankenpfleger gemacht und bin immer mehr in die Intensivmedizin dann hineingekommen, war 2 Jahre an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und die Leute, die mich heute sehen auf der Bühne, geben mir den Rat, lass den Rettungsrudi weg. Und ich sage, was für ein Unsinn. Weil aus dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt. Nicht nur das Thema Verantwortung zu übernehmen, sondern das, was Unternehmer, was Politiker heute manchmal vermeiden, nämlich Entscheidungen zu treffen. Du bist am Unfallort, da siehst du jemanden, der verblutet. Was tust du? Es ist keiner, der dir diese Entscheidung abnimmt. Du musst die Entscheidung treffen und du musst auch alle Konsequenzen tragen. Du musst es verantworten. Fahre ich den jetzt mit Karacho und Blaulicht ins Krankenhaus oder nehme ich mir die Zeit und versorge den erstmal? Das musst du für dich entscheiden. Und das hilft dir keiner dabei. Und das hat mich geprägt und das habe ich auch immer wieder anwenden können im Unternehmertum. Triff Entscheidung. Also wir waren gestern Abend nochmal, haben wir mit unseren Studienkollegen, sind wir essen gegangen. Und dann hat er eine große Karte vorgelesen und ich wusste nach 10 Sekunden, das will ich haben. Triff Entscheidung, das ist ganz entscheidend.
Meine Ausbildung im Zivildienst hat damals gesagt, wenn du auf einen Unfall zukommst und hast 2 Opfer, einer schreit und einer ist ruhig, kümmere dich um den, der ruhig ist, weil der schreit, hat noch Kraft.
Das ist die Triage, genau.
Genau, Triage, ja, genau. Diese Suche nach Entwicklung, diese Suche nach einem vielleicht auch Macher sein. Also wir haben heute schon über einen Weg gesprochen, von introvertiert zu ich will was machen, ich will mich selber definieren auch. Ne? Dafür steht dein zweiter Song, den du uns mitgebracht hast. Diese Suche nach diesem Meer, diese Suche nach dem, das kann doch noch nicht alles sein. Ich möchte mehr erreichen. Und das ist der Song Fly Me to the Moon. Und darauf freue ich mich jetzt von der Sunday Soul Talk Band. Bleiben wir im Thema Musik. Mit einem kleinen Umweg. Jetzt haben wir eben gehört, okay, Rettungssanitäter, den Krankenpfleger, dann an die Intensivmedizin. Und wie war der Spruch im Vorgespräch? Wenn ich jetzt nicht Medizin studieren kann, werde ich halt Klinikleiter.
Richtig.
Waren wir halt auf der Suche nach mehr, genau. Das Blöde ist, dafür brauchtest du ja doch irgendwie dann auch noch ein Studium, aber eben nicht Medizin, wo man eben so lange warten muss, bis der Bart grau ist, sondern mit 2,6, sondern ein bisschen früher rankam. Und du hast dann angefangen zu studieren, hast aber nebenbei, was heißt aber, und hast nebenbei eine zweite Leidenschaft entwickelt, wo zum Beispiel dann das Saxophonspielen herkam, nämlich die Uni Big Band für dich entdeckt. Erzähl uns und unserem Publikum bitte einmal ganz so, was das für dich bedeutet, diese Welt. So, tolle Parallelen, weil Cat hat auch eine Welt für sich entdeckt und da hast du plötzlich an der Uni auch eine Welt für dich entdeckt. Wie ist das entstanden und was hat das mit dir gemacht?
Ja, das Schöne ist ja bei einer Band, also ihr müsst euch das mal vorstellen, ich weiß, wer von euch spielt in einer Band? Gibt es einen, also Cat spielt in einer Band? So, die anderen kennen das nicht. Ich war in Hannover und Hannover ist eine Stadt, die ist toll. Aber mit den Menschen ist es ein bisschen schwierig, also die so anzusprechen. Und ich bin nur jemand, das merkt ihr wahrscheinlich, dass ihr, der sprecht gerne Leute an. Und das fiel mir schwer. Und dann habe ich gedacht, was machst du denn? Ich spielte damals Klarinette. Ich denke, ach, such dir mal irgendwie, guck mal in die Zeitung. Und dann stand in der Zeitung Harzclub Orchester. Und das hat genau das gespielt, was es sagt. Harzclub Orchester ist klar. So. Und dann sitzt du da, stellst dich in die Klarinetten, sitzen immer ganz vorne, weil die so schrill und laut sind, ganz vorne. Und auf einmal hörst du einen Sound, den du noch nie gehört hast. Alle um dich herum spielen und das verzaubert dich. Du sagst, oh, das ist ja eine völlig andere Welt. Du bist ein Teil eines großen Ganzen. Und da gibt es auch Parallelen, da werden wir vielleicht noch später aufgehen, zu einem Unternehmen. Also Orchester und Unternehmen liegt nicht so weit auseinander. Und wir werden vielleicht nachher nochmal klären, warum das so ist. Aber das ist eine völlig neue Welt und du erfährst einfach, ich bin Teil eines Ganzen, eines Großen und der Klang, der da vorne rauskommt, boah, den habe ich mitgestaltet, das macht Spaß.
Wie bist du von der, also gut, der Weg ist jetzt nicht so weit, aber warum dann Saxophon statt weiter Klarinette?
Ja, das ist logisch, weil die Klarinette ist schwierig. Wer das weiß, oh, und dann, also so Leute wie Benny Goodman waren immer mein Vorbild und ich habe diese ganzen alten Leute gehört, Alphonse Picou wird euch nichts sagen, mit traditionellen Solis und da habe ich immer gesagt, oh, toll. Aber wenn du irgendwann merkst, dass deine Fähigkeiten noch ein bisschen begrenzt sind, sagst du, ich nehme dir etwas einfacheren Weg. Und Saxophon ist ein tolles Instrument. Außerdem ist das bei Frauen viel beliebter als die Klarinette. Also ist doch logisch, oder?
Dann hättest du ja Gitarre spielen sollen eigentlich.
Nee, die nicht. Meisten haben gesagt, oh, du spielst Saxophon, das ist schön.
Du spielst heute noch in der Big Band. Wie gesagt, ich habe es ja selber gehört. Also ganz selten mal, aber es funktioniert noch. Ich habe es gehört. Das passt schon. Aber ich, nicht nur später, sondern jetzt. Ich möchte auf dieses Unternehmensmodell zurückkommen. Weil ich das ja auch im Teasertext reingeschrieben habe, in der Ankündigung. Was hat für dich Big Band mit einem Unternehmen zu tun? Oder anders gesagt, weil wir ja nicht unbedingt alle Unternehmer sind, übertrage für uns bitte mal die Idee einer Big Band in die Arbeitswelt.
Okay, nehmen wir mal Cat.
10 Minuten Zeit maximal.
Okay. Cat ist Solo-Unternehmerin. Da passt das natürlich nicht. Die muss alles alleine machen. Deswegen singt sie alleine, das ist klar, begleitet sich am Klavier. Das ist eine typische Selbstständige. So im Unternehmen sind ganz viele Abteilungen. Und jetzt stellt ihr euch mal so eine Big Band vor. Die lautesten sind die, die hinten stehen, das sind die Trompeten. Das ist die Marketingabteilung. Das ist ganz klar. Die posaunen alles nach draußen aus. Aber das Wichtigste bei einem Orchester ist, wir müssen uns auf ein Lied einigen. Das ist schon mal ganz wichtig. So, es gibt viele Unternehmen, da wissen die Mitarbeiter gar nicht, welches Lied spielen wir denn eigentlich. Und dann geht es weiter, in welche Tonart spielen wir denn hier? So, weil die Verkaufsabteilung hat eine andere Tonart als die Kundenbetreuungsabteilung. So, die wissen, die posten manchmal sogar die einen auf Facebook, die anderen auf LinkedIn und dann wundert sich der Kunde, die haben noch was ganz anderes geschrieben. Also es ist wichtig, dass man zusammen harmoniert. Und alle müssen ein Fundament haben, es muss eine Rhythmusgruppe geben. Und diese Rhythmusgruppe ist für mich die Leute, die die Vision haben im Unternehmen, die sagen, wo geht's denn mal hin? Wie können wir denn geordnet miteinander spielen? Und deswegen ist diese Big Band so toll, das habe ich auch, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, im Buch im Bereich Führung fange ich mit Glenn Miller an. Weil Glenn Miller war ein idealer Unternehmer und Bandleader. War deswegen so ideal, weil damals, muss man sich vorstellen, in den 40er Jahren waren die Musiker meist ungepflegt, unrasiert, besoffen und hatten nicht die richtige Kleidung und sind zu spät zum Auftritt oder zur Probe gekommen. Das alles hat Glenn Miller verhindert. Er hat gesagt, nee, das ändern wir jetzt. Also, wir haben eine Uniform, wir ziehen uns gut an, wir einigen uns darauf, dass wir wertschätzend miteinander umgehen und wir sind pünktlich. Haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und was für mich noch so bezeichnend ist bei Glenn Miller, ein typischer Unternehmer, weil es hat mal einen Vorfall gegeben, sein erster Trompeter hatte sich an der Lippe verletzt. Und du kannst nicht spielen, wenn die Lippe kaputt ist. Hat Glenn Miller gesagt, okay, bevor wir das Ding jetzt platzen lassen, lass mal die Klarinetten, die spielen jetzt mal die Stimme der Trompete. Und dann haben die das gemacht und haben gesagt, das klingt ja gut, wa? Das klingt nicht schlecht. Daraus ist der Glenn Miller Sound entstanden. Das ist ein Unternehmer. Und deswegen finde ich es so fantastisch, deswegen sind die Parallelen so gut zu einem Unternehmen.
Das ist ja etwas, was in der Arbeitswelt gerade stark, oder nicht gerade stark, sondern in den letzten Wochen, Monaten, Jahren eigentlich schon stark diskutiert wird. John Solecki hat das Big Five for Life genannt, dass du eine Vision brauchst, um die Menschen abzuholen. Das ist auch etwas, wir hatten heute schon mal ganz kurz das Thema Politik. Es gibt die Meinung, die ich auch sehr teile, dass das politische Geschehen darauf, auch stark darauf fußt, dass wir keine Vision mehr für dieses Land haben, sondern dass wir nur noch an Symptomen rumdoktern, aber keine großen Ideen mehr haben, wo wir das hier eigentlich alles hinbringen wollen, und zwar alle gemeinsam und nicht nur ein paar Grüppchen oder wie auch immer man das nennen möchte. Diese gemeinsame Version, John Solecki hat darüber geschrieben, stell dir vor, dein Leben ist ein Museum und jeder Tag hat ein Bild. Welche Bilder willst du in deinem eigenen Museum sehen? Da sind wir wieder bei der Verantwortung, weil wenn da schöne Bilder im Museum hängen sollen, musst du Verantwortung für dein Leben übernehmen und nicht anderen die Schuld geben. Du hast diesen Gedanken der Vision eines Unternehmens, das lebst du natürlich in deinem eigenen Unternehmen auch. Das wäre schlimm, wenn du es woanders rumposaunst, um in deinen Worten zu bleiben, und es vor der eigenen Haustür nicht tust. Und du hast mir erzählt, dass du zum 15. Firmenjubiläum den folgenden Soul-Song selbst vorgetragen hast, mit einem eigenen Text, den du auf dein Unternehmen umgedichtet hast. So ein bisschen wie Glenn Miller aus den Trompeten dann die Klarinetten gemacht hat, sozusagen. Und diesen Song hören wir jetzt nicht mit deinen Worten, sondern im Original. Und zwar ist das der Song Mac the Knife. Also das von einem Chef vorgesungen zu bekommen, auf die eigenen Firma und auf die eigenen Mitarbeiter zugedichtet, das ist sicherlich ein bindendes Erlebnis und prägt ein Bild. Udo, welches sind für dich in der Rückschau die schönsten Bilder deines Lebens?
Oh, da gibt es ganz viele. Also das eine war, haben wir schon angesprochen, in der Zeit, wo ich Krankenpfleger war. Da war das Leben leicht. Das war schön. Also ich habe niemals so viel, also das werdet ihr vielleicht ahnen, so viel Blödsinn gemacht, wie in der Zeit der Krankenpflege. Also wir haben, also ich könnte stundenlang Storys erzählen, die wir gemacht haben dort. Wunderbare Sachen. Das war ein ganz fantastisches Bild, jung zu sein und so. Und dann ging es ja weiter, also als ich meine fantastische Frau kennenlernte. Ich darf das ganz kurz, Schatz, darf ich die Story kurz erzählen, wie es dazu kam? Also Tinder hatten wir noch nicht. Wir hatten
versuch noch, mal Nein zu sagen.
Wir hatten noch keinen Tinder, aber wir hatten schon eine Zeitung. Und ich war Student zu der Zeit und ja, mit den Studentinnen konnte ich nichts anfangen. Ich war ja schon ein bisschen älter, die hatten gerade ihr Abi gemacht. Ich dachte, das ist nichts, da musst was unternehmen. Und dann habe ich in die Zeitung geschrieben, wo sind eigentlich all diese Frauen, vor denen mich meine Mutter gewarnt hat? Und sie hat geantwortet. Mit einer wahnsinnig tollen Schrift. Und dann haben wir, ja. Und das war auch einer der schönsten Momente. Und ich durfte schon in eine kleine bestehende Familie heiraten sozusagen. Es gab schon ein kleines Mädchen und das finde ich toll, wenn du auch Verantwortung übernehmen darfst für jemanden, wo du sagst, naja, da gibt es ja schon einen Papa, wir haben uns wunderbar verstanden. Also das war eine tolle Sache, ein schönes Bild in meinem Leben. Ein weiteres schönes Bild ist natürlich das erste Mal am 01.01.1993 ein Unternehmen zu gründen, das zu machen, das Wachsen zu sehen und zu merken, Mensch, du bewegst irgendetwas. Also du bewegst Menschen, du kriegst Kunden dazu. Und das hat mich immer wieder fasziniert. So gibt es ganz viele Sachen. Und auch später Verantwortung abzugeben. Das ist auch wichtig.
Wenn du Verantwortung abgibst, welche Kriterien setzt du an bei den Leuten, denen du diese Verantwortung gibst?
Vielleicht ganz konkret, ich habe ja 2015 aus einer, ja, die Verantwortung für mein Unternehmen abgegeben, weil ich ganz groß werden wollte. Das hat ja nicht geklappt, aber man macht ja nichts. Auf jeden Fall, ich schaue mir die Menschen an, denen ich Verantwortung übergebe und nicht nach ihrem Können, sondern nach dem Potenzial. Und das ist alle ganz wichtig und das ist das, was viele Chefs und Chefinnen verkehrt machen. Die machen Ausschreibungen, Stellenbeschreibungen und die schreiben Leistung aus. Das ist völliger Unsinn. Mal ganz ehrlich, wer von euch kann innerhalb von kürzester Zeit sich fachlich weiterbilden zu einem bestimmten Thema, was ihn brennend interessiert? Das geht sehr schnell. Aber das Potenzial zu haben, lernbegierig zu sein, sich umzuschauen und zu gucken. Und also meine Geschäftsführerin, meine Nachfolgerin, die hatte ich schon sehr früh kennengelernt. Die ist von meinen lieben Freunden und Geschäftspartnern die Tochter. Und die haben dann gesagt, Mensch, was meinst du, Udo? Also die würde gern, unsere Tanja würde gerne ins Unternehmen einsteigen. Was hältst du davon? Ich habe sofort Ja gesagt. Warum habe ich Ja gesagt? Ich habe sie beobachtet, wenn wir eine Feier hatten. Tanja war diejenige, die sofort geguckt hat, wessen Glas ist leer, was kann ich abräumen, was kann ich tun, wo kann ich helfen? Potenzial. Suche nach Potenzial. Das machen viele nicht, und ich denke immer, was mal Stephen Covey gesagt hat, start always with the end in mind. Also wenn du ein Unternehmen gründest, dann denk darüber nach, wie gibst du es ab? Und schau auf den Weg, welche Menschen kann es geben, denen du es übergeben kannst.
Ich habe die Frage natürlich nicht ohne Hintergedanken gestellt. Es gibt nämlich in der Bildungswelt ein System, das nennt sich 48 Könige, wo dieser Gedanke für mich auf die positive Spitze getrieben wird. Und zwar suchen die in den Schulen nach denen, die nennen das so den systeminternen Leadern. Und das kann auch, also angefangen haben die in Berlin-Neukölln mit Schule anders. Und wer Berlin-Neukölln, Berlin-Neukölln kennt, weiß, dass das jetzt nicht das einfachste Pflaster ist, um es diplomatisch auszudrücken. Und da waren viele systeminterne Leader die das Taschenmesser in der Tasche, die das Klappmesser in der Tasche hatten. Aber die brauchen nur den richtigen Anschub, diese Energie in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das sind genau die Entscheidungen, die ein Unternehmer dann treffen, in der Verantwortung treffen darf, zu sagen, wem gebe ich die Verantwortung in meinem Unternehmen weiter? Wie gehe ich mit dem End in Mind sozusagen um? Wie definierst du jetzt für dich in deinen Coachings die System, oder wie bringst du diesen Gedanken, dieses System intern, die das an deine Coaches?
Naja, ich habe ja mir wirklich Gedanken gemacht darüber, eine Rückschau, was habe ich als Unternehmer gelernt? Und es gibt ganz viele Learnings. Also mein erstes Learning, und das gebe ich auch immer weiter an die Menschen, die ich betreue, du brauchst eine Basis. Du brauchst eine Ausbildung. Du brauchst Wissen. Du brauchst vielleicht auch eine Ausrüstung. Du brauchst einfach diese Basis. Und das Zweite ist, und das ist ganz wichtig, du schaffst es nicht alleine. Ich erinnere mich noch daran, als wir beide, meine Frau und ich, in Urlaub gefahren sind und ich immer wieder auf dem Sprung war. Okay, hoffentlich ruft da nicht jemand an, die brauchen mich doch. Das ist fürchterlich. Also such dir jemanden, der dich unterstützt. Du schaffst das einfach nicht alleine. Und wenn du jemanden gefunden hast, der dich unterstützt, dann kann ich nur sagen, nimm dich selbst nicht so wichtig. Chefs nehmen sich immer so wichtig und sagen, nein, ich will recht haben, das ist völliger Unsinn. Wenn du dich selbst nicht so wichtig, und dadurch entstehen doch Kriege, machen wir uns doch nichts vor. Kriege entstehen doch dadurch, dass wir uns so wichtig nehmen, dass wir unseren Glauben als den wichtigsten nehmen, dass wir gar nicht zuhören, was die anderen uns sagen. Das ist ein Impfgegner, das ist ja fürchterlich. Wir nehmen uns einfach zu wichtig, nimm dich selbst bitte nicht so wichtig. Das ist blöd. Und lerne zu teilen. Und das ist ja das Allerwichtigste. Manche können nicht teilen. Also welche Anreize schaffst du denn? Du musst doch Anreize schaffen bei anderen Menschen, wo du sagst, ja, dann gib denen doch etwas ab von dem Gewinn, von dem, was du gibst. Also du musst andere unterstützen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist Netzwerken. Da bin ich ja nun ein bisschen so König im Netzwerken. Das Wichtigste ist wirklich, baue Beziehungen auf. Das ist auch einer meiner Vorträge, der ist Beziehungszauber. Aus Fremden werden Freunde, werden Fans. Und das musst du einfach lernen. Und ich habe jetzt gerade jetzt ein konkretes Beispiel, ohne auszuufern, im Urlaub. Wir waren jetzt mal 10 Tage auf Sardinien, tolles Hotel, wunderbar, das schlechteste Zimmer, wer kriegt das? Wir. Das stand auch schon im Internet, Zimmer Nummer 230, das ist laut, da ist die Waschanlage, da ist der Elektro-Ding, ganz fürchterlich. So, was machen die meisten Menschen, die gehen jetzt hin und wissen, dass es eine Unverschämtheit. Also was sie uns da angeboten haben, das ist ein Ding. Also wir wollen sofort ein anderes Zimmer haben. Was passiert? Mauer. Ist keine Beziehung da. Ich habe das anders gemacht, sagen sie mir, das ist toll hier, das ist super, gefällt uns sehr gut hier. Allerdings, Sie wissen ja, das Zimmer ist nicht so ganz ideal. Wir hätten natürlich gerne vielleicht ein bisschen Ruhe. Sie haben uns das ja gegeben, weil es ja so schnell verfügbar war. Gibt es da noch Möglichkeiten? Ich habe das also nett gemacht, freundlich gemacht. Und ob du es glaubst oder nicht, hat ein paar Tage gedauert. Dann hatten wir ein tolles, super Zimmer, ohne einen Cent mehr zu bezahlen. Und der Reception Manager hat mir jedes Mal, wenn er mich sah, die Hand gegeben. Das macht er nicht mit jedem Gast, das macht er dann, wenn du wertschätzend umgehst. Also wenn du was zu meckern hast, dann mecker nicht, dann hau nicht drauf, sondern nimm den Menschen wahr. Der möchte nicht angeblofft werden, das kann der gar nicht. Der kann doch gar nichts dazu. Also das ist für mich auch sehr wichtig.
Das ist die soziale Verantwortung, von der wir vorhin gesprochen haben. Genau, gerne klatschen. Also wenn das sieht man auch in dem, was du sonst in deinem Leben so tust. Du bist Ehrenrichter am Amtsgericht, war das, glaube ich, in Lüneburg.
Ne? Nee, oder? Das ist das Sozialgericht. Sozialgericht. Und nächsten Mittwoch bin ich wieder in Aktion, da dürfen wir wieder recht sprechen.
Also du bist Ehrenrichter. Du hast regelmäßig, Podcast haben wir heute schon gehört, einen Podcast, wo du eben Gespräche mit Menschen in Verantwortung führst, über Verantwortung, nicht nur im Unternehmertum, sondern auch im großen, ganzen Kontext. Du engagierst dich für den Verein Ich e.V., fürs Kinderhilfswerk Ich e.V. Wir gehen jetzt nochmal als letztes Mal in die Rückschau, weil du hattest das im Vorgespräch für den letzten Song auch gesagt. Der letzte Song, der jetzt gleich kommt, steht für dich für eine Rückschau. Ganz klar, wenn man den Song hört. Wie würdest du dein persönliches Verhältnis in einem Satz zur Verantwortung jetzt in der Rückschau beschreiben?
Erfolg braucht Verantwortung. Und Verantwortung heißt, Chancen zu nutzen und sie selber zu nutzen, ohne dass du die Hilfe anderer in Anspruch nehmen musst.
Okay. Du hast auch gesagt, dass es auch, also eine Rückschau macht man ja auch, indem man eine Analyse betreibt, was ist bisher gewesen. Daraus entsteht auch immer der Gedanke, was darf noch kommen? Hast du eine Bucketlist und was steht oben drauf?
Ja, mit dieser Bucketlist ist es immer so. Das haben ja viele Menschen auch. Das muss ich abhaken, das muss ich abhaken. Bei mir ist das eigentlich nicht so. Es gibt verschiedene Projekte, die ich habe oder Dinge, die ich mir vorstelle, vielleicht ein bisschen mehr Freizeit zu haben, dadurch, dass ich Dinge automatisiere, vielleicht ein paar mehr Kunden zu haben, die ich interessieren kann für das, was ich mache. Das ist natürlich ganz klar. Oder es gibt ein nächstes Buchprojekt, das schon wieder, das muss aber schnell rauskommen, weil bevor die Wahlen in Amerika sind, sollte eigentlich dieses Buch rauskommen. Da geht es zum Beispiel darum, dass der Arbeitstitel heißt Kamala Harris, Hoffnung gegen Hass. Wir stehen im Moment an der Schwelle, müssen wir sagen, ohne immer nach Amerika schauen zu wollen, aber wir stehen an der Schwelle, welche Welt wollen wir? Wollen wir die Welt der Vorwürfe? Wollen wir die Welt der Diktatur? Wollen wir die Welt, wo andere schlecht gemacht werden, wo du immer sagst, da gibt es ja Leute, die essen Hunden und Katzen. Das wollen wir nicht. Wir wollen diese Welt nicht. Und im Moment ist das eine Richtungswahl, die wir dort auch in den USA haben. Und eine Richtungswahl werden wir auch in Deutschland haben. Die Frage ist, welche Welt wollen wir haben? Wollen wir die des Verständnisses, des Vertrauens, des Aufeinanderachtens haben? Oder wollen wir die Welt der Aggression haben, indem wir mit dem Messer aufeinander zugehen, um das, was wir zu wollen, durchzusetzen? Das wollen wir nicht. Und das ist einer der Dinge, die ich gerne ein bisschen zu beitragen möchte, zum Beispiel mit diesem Werk.
Leite ich einfach nur in einem Satz zu eben diesem letzten Song of Your Life über. Das ist nämlich, ja, ich weiß,
also
witzigerweise, natürlich völlig aus Zufall heißt sein Buch auch Erfolg braucht Verantwortung. Das ist reiner Zufall. Hast du dir inzwischen überlegt, was du mit dem Buch machen möchtest?
Ja.
Was da liegt?
Weil, also in diesem Buch geht es ja nicht um meine Lebensgeschichte nur, sondern es geht ja um die Erkenntnisse. Und das ist die Art und Weise, wie ich Unternehmen begleite oder Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. 8 Komponenten, die ich für sehr wichtig halte. Und vielleicht gibt es Menschen, eine hier, die sagt, ja, ich möchte mich selbstständig machen. Ich kann das gebrauchen. Ich kann vielleicht ein paar Tipps gebrauchen. Und ich glaube, wichtig ist es, wenn man so etwas macht, man muss schnell sein. Man muss schnell sein. Man muss sich das einfach greifen, dieses Buch. Und dann hat man... Den kenne ich sogar. Das ist der technische Leiter bei der Nacht der Redner, der Olli. Olli, danke. Kriegst natürlich auch eine Signatur nachher. Danke
dir. Und all das, was wir heute von Udo gehört haben, drückt sein letzter Sunday Soul Song aus, sein Song of Your Life, sein 4. Und das ist ein Klassiker, den ich liebe, nämlich My Way. Da wünsche ich uns allen viel Spaß.
Super, never saw it through.
Super Band, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe eben schon gesagt, Ich habe eben schon gesagt, zu einer Rückschau gehört auch der Blick nach vorne, was noch kommen darf. Ich habe gerade schon wieder das Zeichen bekommen. Hier kommt jetzt leider nur noch eine Frage, nämlich die Abschlussfrage, die Kat auch bekommen hat. Mal gucken, ob du die Kreativität besitzt, was anderes zu sagen, als Erfolg braucht Verantwortung. Was wäre für dich, was ist dein Satz, das Wichtigste aus deiner Sicht im Leben, was die Menschen wissen sollten?
Nimm die Menschen wahr, so wie sie sind. Nehme wahr, ohne zu werten. Und akzeptiere andere, so wie sie sind.